NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. Januar 1558. Der Geburtstag von Jakobe von Baden.
Weiße Frauen in alten Gemäuern geben gerne Rätsel auf.
Es gibt eine Menge weiße Frauen, immer Gespenster, meistens adligen Geblüts, die in verschiedenen Schlössern spuken sollen.
Auch in Düsseldorf. Zwar ist das Stadtschloss längst abgebrannt, aber ein einziger Turm, der steht noch.
Der Schlossturm hat sehr lange zum Stadtmuseum gehört und wir haben dort gearbeitet.
Sigrid Klein-Bongartz ist die stellvertretende Direktorin des Stadtmuseums.
Kurioserweise gab es in den vielen Führungen, die ich dort gemacht habe, tatsächlich auch immer wieder Menschen, die gesagt haben, sie hätten abends Lichter gesehen. Es gab manchmal wirklich Anrufe bei der Stadt.
Eine Frau im weißen Gewand und mit rotem Bändchen um den Hals.
Sehr nett, aber ich kann es Ihnen nicht beantworten. Mir ist leider nie erschienen.
Die weiße Frau in Düsseldorf hat einen Namen. Sie heißt Jakobe. Zumindest nehmen alle an, dass es diese Frau ist, deren unruhiger Geist heute im weißen Gewand durch den Turm spuken soll. Von Jakobe besitzt das Stadtmuseum sogar eine Haarlocke.
Richtig.
Eine Locke von einem Geist, die sich jeder angucken kann.
Genau, diese Locke gehört zu den ältesten Beständen des Museums.
Eine seltsame Geschichte, die beginnt wie ein Märchen. Es ist die Geschichte einer wunderschönen Prinzessin.
Sie entsprach eben wirklich dem Idealbild der damaligen Zeit.
Die einen armen Prinzen heiratet.
Ein richtig armer Kerl.
Doch anders als im Märchen werden die beiden niemals glücklich und am Ende ist die Prinzessin tot. Es ist die Geschichte der Jakobe von Baden. Heute, vor 460 Jahren, wird sie geboren. Jakobe ist das erste Kind des Markgrafen Philipp von Baden-Baden und der ihm angetrauten Mechthild von Bayern. Da beide Eltern früh sterben, kommt sie in die Obhut ihres Onkels, des Herzogs Albrecht von Bayern, nach München.
Ja, genau. Sie wird am Münchner Hof erzogen, wird von den Verwandten da aufgenommen.
Onkel Albrecht wird der Großmütige genannt. Er liebt die Künste, sammelt Bücher, beschäftigt in der Münchner Hofkapelle den berühmten Komponisten Orlando di Lasso.
Jakobe wird beschrieben als attraktive junge Frau, die am Münchner Hof dann auch schon Verehrer hatte, die sie heftig umworben haben.
Euch goldgelben Haare, euch diamanten Augen, niemand sie malen kann so schön mit der Hand.
Sie muss sehr, sehr lebenslustig gewesen sein. Sie hat sicherlich die beste Bildung ihrer Zeit genossen, also eine ganz interessante junge Person.
Wie anders sieht es aus am Niederen Rhein. Hier residiert Wilhelm der Reiche in einem Provinznest namens Düsseldorf.
Die Stadt war ein ganz kleines Städtlein mit vielleicht 6000 Einwohnern zu dieser Zeit.
Wilhelm der Reiche, das klingt nach viel Geld.
Nee, er hieß leider auch nicht so, weil er wirklich unendlich reich war, sondern man nannte ihn so, weil er der Herzog eines vereinigten Herzogtums war, eben aus drei großen Teilen, Jülich, Kleve und Berg.
Wilhelm der Reiche von Jülich, Kleve und Berg hat zwei Söhne. Sein Erstgeborener, der den Herzog einst beerben soll.
Von dem man schon als junger Mann sagte, dass er außerordentlich talentiert war und viele gute Gaben mitbrachte.
Dieser Erstgeborene stirbt früh an den Blattern.
Und das war sicherlich ein ganz großer Schicksalsschlag für Wilhelm den Reichen. Ein persönlicher Schicksalsschlag, aber eben auch im Hinblick auf seine Nachfolge.
Denn sein zweiter Sohn namens Johann Wilhelm ist krank. Krank an Gemüt und Geist. Die Ärzte attestieren bei ihm
Leibesblödigkeit.
Wir würden heute nach dem, was wir an Beschreibungen haben, vielleicht am ehesten sagen können, es war eine sehr schwere Depression, aber es waren auch Züge von Schizophrenie. Johann Wilhelm tat ganz ungewöhnliche Dinge.
Immer wieder finden ihn die Diener im Hof des Schlosses, auf einem Bein stehend. Über Stunden verharrt er so, ohne sich zu rühren.
Wie ein Storch.
Das waren, ich würde noch sagen, erste Auffälligkeiten. Und es verstärkte sich. Zum Teil hatte er sehr aggressive Schübe.
Eine Zeit lang verweigert er, die Rüstung auszuziehen, selbst im Bett. Er vernachlässigt die Körperpflege, fuchtelt wild mit Waffen umher, verletzt sich selbst.
Man hat ihn teilweise ganz einfach nur noch eingesperrt, auch aus Sorge um seine Umgebung.
Da Wilhelm der Reiche neben Sohn Johann Wilhelm jetzt nur noch Töchter hat, wird dieser kranke Mann das Herzogtum eines Tages erben. Und er wird eine Gattin brauchen. Adelige Hochzeiten folgen nicht der Liebe, sondern dem Machtkalkül. Das Herzogtum Jülich-Kleve-Berg unter Wilhelm dem Reichen gilt noch als katholisch. Katholisch ist auch der Kaiser, aber es rumort seit der Reformation im Lande.
Wilhelm der Reiche war von Anfang an nicht festgelegt in Religionsfragen und hat auch seine Töchter alle an protestantische Fürstenhäuser verheiratet, obwohl er selbst eben katholisch war.
Der Kaiser lugt mit argwöhnischem Blick auf das strategisch wichtige Jülich-Kleve-Berg. Er verlangt ein deutliches Zeichen vom Herzog: die Heirat des Thronfolgers mit einer katholischen Prinzessin. Jakobe ist katholisch.
Der hat der Kaiser mit ausgesucht und hat das befördert, dieses Ehebündnis.
Jakobe hat keine Wahl. Sie muss von München an den Niederrhein, um den kranken Prinzen Johann Wilhelm zu ehelichen.
Als nun die Bürgerschaft der Stadt Düsseldorf solches vernommen, haben sie alsbald und eilends die Trommen geschlagen.
Sommer 1585. Ein Zeitzeuge beschreibt Jakobes Einzug in Düsseldorf.
600 wohlgerüstete Fußknecht, in einer Kleidung mit roten Manilien, so mit Gelb besetzt, roten Wambussen, mit gefüttert zerschnittenen weißen Buchsen, mit rotem Futter, grünen und gelben, gen Düsseldorf verordnet, welche sich für der Pforten begeben und daselbst in Ordnung gestanden.
Düsseldorf hat sich herausgeputzt. Elendig lang die Beschreibung der Kleider, elendig lang die Gästeliste.
Die Jahrhunderthochzeit, das kann man sagen, ja.
Ungeahnte Speisen, eine ganze Landschaft aus dem damals noch teuren Zucker.
Und die Gäste durften dann von diesem Zucker etwas abbrechen und naschen, eine Sensation.
Feuerwerke auf dem Rhein.
Es muss wirklich ein unglaubliches Fest gewesen sein.
9 Tage lang. Danach ist es vorbei mit dem Prunk. Sparsam soll Jakobe mit ihrem Ehemann jetzt leben. Dessen Krankheitszustand verschlimmert sich. Depressive Phasen, dann wieder Tobsuchtsanfälle. Ärzte werden gerufen, er wird zur Ader gelassen.
Man hat aber auch eine Art Exorzismus immer wieder an ihm versucht.
Der Herzog stöhnt.
Der Teufel ist im Wammes.
Woraufhin in den Mantel des Herzogs kleine Reliquien und Zettel mit Bibelzitaten eingenäht werden. Derlei verbessert seinen Geisteszustand natürlich nicht.
Ein ganz fürchterliches Beispiel, wie ich finde, ist, dass man ihm irgendwann ein ausgeweidetes, totes Huhn auf den Kopf gesetzt hat. Und er musste dieses dann 24 Stunden auf dem Kopfe behalten.
Das Böse kriecht in das Huhn,
glaubt der Arzt.
Dann sollte das Huhn mindestens 1 Meter tief vergraben werden und damit sei alles erledigt.
Ist es aber nicht. Jakobe erträgt all das offensichtlich mit Leichtmut, was ihr übel genommen wird.
Jakobe ist trotzig, frech, stolzmütig, trotz aller Trübsal, Leids und Widerwärtigkeiten. Sie macht ihre Sache nicht gut.
Als ihr Schwiegervater, übrigens unterdessen selbst geistig umnachtet, stirbt, ist Jakobes Gatte Johann Wilhelm mit dem Regieren an der Reihe. Doch daran ist gar nicht zu denken. Stattdessen übernehmen die Räte des Herzogtums das Zepter. Die tun alles dafür, die junge Herzogin in Misskredit zu bringen.
Es wird sogar unterstellt, dass die fortschreitende Erkrankung Johann Wilhelms an einem als quasi hektisch beschriebenen Sexualleben des jungen Paares, dass die darin begründet sei.
Vom wahnsinnigen Johann Wilhelm und der äußerst attraktiven Jakobe wird erwartet, dass sie einen Thronfolger zeugen. Doch trotz vieler Bemühungen, die wahrscheinlich keiner Seite Freude gemacht haben.
Sie kriegt kein Kind und die Situation, die steigerte sich jetzt ja natürlich schon über mehrere Jahre und wurde also immer schwieriger.
Spitzel werden auf Jakobe angesetzt, eine Anklage gegen sie vorbereitet. Drahtzieherin dieses Komplotts ist Sibylle, die letzte noch unverheiratete Schwester ihres Gatten.
Jakobe hat ihre eheliche Treue und Pflicht vergesslich in Wind geschlagen. Im Speziellen hat sie es mit dem zum Mundschenk bestellten Dietrich von Hall getrieben.
Da gibt es ganz plastische Schilderungen, wenn man die Anklagepunkte liest.
Als kurz nach 2 Uhr von Hall in der Herzogin Gemach geschlichen war, haben wir zur Wahrheitsfindung ein oberhalb ihres Bettes installiertes Guckloch geöffnet. Erschütterungen des Bettes waren deutlich wahrzunehmen.
Also so plastisch wurde das tatsächlich festgehalten.
Die Räte lassen die schöne Jakobe nun nicht mehr aus den Augen.
Sie war jetzt nicht in einem Verlies oder ähnlichem untergebracht, sondern standesgemäß im Schloss beheimatet, aber sie durfte es nicht mehr verlassen.
Niemand weiß, was in einer der folgenden Nächte im Schlafgemach der Herzogin geschah. Am Morgen des 3. September 1597 wird Jakobe tot in ihrem Bett aufgefunden.
Und man hat sehr schnell gemutmaßt, dass das kein natürlicher Tod war.
Ein Diener Jakobes, der die Leiche als einer der wenigen zu Gesicht bekommt, schreibt:
Dieselb um den Hals, blutige Striemen oder mit Blut unterlaufen, als wenn man sie erdrosselt oder erstickt hätte.
Ihr Tod wird niemals aufgeklärt. Ihr Leichnam nicht in der Fürstengruft, sondern in einer benachbarten Kirche eilig bestattet. Die Jahrhunderte vergehen. Die Kirche, in der Jakobe begraben liegt, wird in napoleonischer Zeit entweiht und dient als Pferdestall und Munitionsdepot. 1819 wird dort ein Bleisarg gefunden. Darin die Leiche einer Frau.
Und man hat gemutmaßt, das muss Jakobe gewesen sein und hat dann eben von dem Haupt, an dem das Haar noch hing, eine Locke abgeschnitten und aufbewahrt.
Die Locke, die heute noch in einer Vitrine des Düsseldorfer Stadtmuseums liegt, unter der Obhut von Siegfried Klein-Bongartz.
Ja, es ist eben ein großer Glücksfall, dass wir sie immer noch haben.
Die Gebeine der Toten aber werden in die fürstliche Gruft überführt.
Es gab also quasi eine späte Vereinigung mit Schwiegervater und Ehemann.
Hätte Jakobe die im Leben gewollt? Vielleicht hat die tote Jakobe einfach keine Lust, sich den Platz mit den Männern zu teilen, die ihr schon im Leben nichts als Kummer bereiteten, wie dem auch sei.
Da liegt sie bis heute, wenn sie nicht gerade spukt.
Kurz nach der Umbettung gibt es auch die ersten Beschreibungen seltsamer Vorgänge im Düsseldorfer Stadtschloss. Dem Dichter Heinrich Heine jedenfalls ist das Schloss seiner Heimatstadt nicht geheuer.
Worin es spukt und nachts eine schwarzseidene Dame ohne Kopf mit langer, rauschender Schleppe herumwandelt.
Wenn das bereits Jakobe war, wie gern behauptet wird, dann hat sie zwischenzeitlich die Farbe gewechselt.
Eine Frau im weißen Gewand und mit rotem Bändchen um den Hals.
Seit wann sie nun wirklich als weiße Frau im Schlossturm unterwegs ist, kann ich Ihnen nicht sagen.
Vom Stadtschloss blieb nur noch ein Turm. Der Rest brannte ab. Doch bis heute behaupten Menschen, die arme Jakobe gesehen zu haben.
Also, ich habe sie noch nie gesehen und ich hätte viel Spaß gehabt, sie mal zu befragen.
Doch Gespenster beantworten keine Fragen. Sie geben stets nur Rätsel auf.
Genau.
Musik.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an Jakobe von Baden, die am 16. Januar 1558 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.